NDR Blue Nachtclub. Überpop.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nachtclub Überpop mit Birgit Reuter alias Biggie Pop am Mikrofon. Das Thema heute: Wie ist die Lage der Live-Musik, also der Festivals und vor allem der Musikclubs? Wer geht in die Clubs? Wie entwickelt sich das Publikum nach der Pandemie und im Zuge von Inflation und Kostensteigerung? Die ganze junge nachrückende Generation, hat die überhaupt während Corona in irgendeiner Form gelernt, in Musikclubs zu gehen? Und was ist mit den Älteren? Kommen die zurück? Haben die noch Bock? Über all das rede ich mit einer tollen ExpertInnenrunde, und zwar mit Beraterin, Gastronomin und Clubkulturexpertin Terry Krug, mit Christian Ordon von der Live-Musik-Kommission, kurz Livecom, und mit Tim Peterding, der ist Booker beim Knust. Wir wollen auch darüber reden, ob das Publikum in den Musikclubs divers ist oder wie es diverser gestaltet werden kann und wie sich auch die Teams im Hintergrund zusammensetzen. Jetzt aber erstmal Musik von Dear Anna, Crying at a Concert.
I'm crying at a concert, 'cause this is all I feel stuff. I hadn't felt anything in a long, long time. I think it's getting worse. There's nothing left that hurts. There's nothing left to say, so I'm going out. Up every feeling, the things I love and things I hate become blurred in a fog, creeping up to the ceiling. It slowly fills the room I'm in, and I start to lose my sight. When I open the window, it just won't leave, and I start to close my eyes. I have lost the fight. Fight. it's getting worse. There's nothing left that hurts. There's nothing left to say, so I'm going away.
Dear Anna, crying at a concert hier beim Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikrofon. Es geht um die Lage der Live-Musik. Ja, bei einem Konzert zu weinen, 'cause this is how I feel stuff. Da fühlt man halt die richtig tiefen Gefühle, wenn man ausgeht vor der Bühne. Hat Musik, hat Live-Musik diese Funktion heutzutage noch für viele Menschen? Wer geht in die Clubs? Wer geht auf die Festivals? Darüber sprechen wir heute und zwar mit Tim Peterding, Booker beim Knus. Das Knus, eine legendäre Hamburger Spielstätte, 1976 an der Brandstuite in der Hamburger Altstadt eröffnet, 2003 in die ehemalige Rinderschlachthalle Neuer Kamp bei der U-Bahn-Feldstraße gezogen. Ungefähr 500 Leute passen da rein und soeben ist das Knus ausgezeichnet worden für das beste Live-Musikprogramm mit dem Applaus. Das ist der Spielstättenpreis der Initiative Musik und zwar gab es da 50.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Tim. Hallo.
Moin, moin. Danke für die Einladung.
Ebenfalls hier im Studio zu Gast ist Christian Ordon. Christian ist studierter Kultur- und Medienmanager und er ist Geschäftsführer der Live-Musik-Kommission, kurz Livecom. Das ist der Bundesverband der Musikspielstätten in Deutschland. Repräsentiert werden da mehr als 700 Musikclubs und Festivals in mehr als 100 Städten und Gemeinden. Ahoi, Christian.
Moin.
Und Terry Krug ist ebenfalls hier zu Gast im Studio. Sie ist Unternehmensberaterin im Bereich Erlebniskultur. Sie hat die Schwerpunkte Transformation, Innovation und Nachhaltigkeit. Und vor allem hat Terry eine richtig lange clubkulturelle Geschichte. Von 2000 bis 2006 hat sie die Tanzhalle auf St. Pauli in der Silbersackstraße mitbetrieben. Und da haben dann Bands gespielt wie The National, Wir sind Helden, Deichkind, vor ungefähr 180 Personen, also eine richtige Startrampe. Terry hat aber noch unfassbar viel mehr gemacht. Vor nunmehr fast 20 Jahren hat sie das Clubkombinat Hamburg mitbegründet. Danach 2010 die Clubstiftung Hamburg zur Stärkung privater Musikbühnen. Da war sie auch lange im Vorstand. Und 2012, da schließt sich der Kreis, hat sie die Live-Musik-Kommission mitbegründet. Heutzutage ist sie auch Gastronomin, der lokale Krug und Fritzis auf St. Pauli. Terry, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank. Nee, du hast nichts vergessen, es war alles dabei.
Lasst uns mal mit einem kurzen, schnellen Stimmungsbild anfangen. Wie ist die Lage in den Clubs, in den Musikclubs in Hamburg im Norden? Welche Veranstaltungen funktionieren gut? Welche funktionieren nicht so gut? Wie ist die Auslastung im Moment im Schnitt? Tim, fang du doch mal an, so aus der Perspektive des Knust.
Ja, also wir als Knust können uns eigentlich im Moment nicht beschweren. Wir merken irgendwie gerade, dass da das Clubleben irgendwie wieder durchstartet, die Tournee-Agenturen arbeiten wieder, der Konzertkalender ist eigentlich gut gefüllt. Ja, also das ist so letztendlich gerade wieder ganz okay ist, im Club zu arbeiten. Das war eine ganze Zeit lang nicht so. Die Lage war sehr unsicher, auch durch Corona, durch verschiedene Krisen. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sich der Live-Musikmarkt gerade wieder so ein bisschen erholt, was wirklich schön ist.
Es zieht wieder an. Ob es da jetzt trotzdem Probleme, Hürden oder eventuell auch Lücken im Publikum gibt, da werden wir weiter drüber sprechen. Christian, was kriegst du für eine Rückmeldung von den Clubs bundesweit, aber auch aus den norddeutschen Bundesländern? Wie sieht's da aus mit der Auslastung? Ist das Publikum da wieder da?
Also ich kann die Aussage von Tim natürlich unterstreichen. Ich glaube, was aber noch dazu kommt oder was den meisten zu schaffen macht und weshalb es halt noch nicht so gut wieder ist, ist halt natürlich diese immense Kostensteigerung. Man muss dazu wissen, dass so ein Musikclub, und das wissen wir seit der Clubstudie, oder wir wussten schon vorher, aber wir haben es jetzt belegt, sagen wir es mal so, durch diese Clubstudie. Diese Marge, die war vorher schon klein und die wird jetzt natürlich noch wesentlich kleiner. Und die meisten Leute haben eh schon im Grenzkostenbereich agiert. Da ist immer viel Herzblut mit dabei gewesen und so weiter. Und ein Thema, das ist ja heute auch Teil der Sendung, ist natürlich auch das Thema Fachkräftemangel, ne? Wobei ich schon eher sagen, ist mehr das Kräftemangel, ne? Der Arbeitskräftemangel, weil es sind nicht nur Fachkräfte, sondern es werden Leute ja überall gesucht und gebraucht und das ist Gastropersonal, Garderobenpersonal etc. etc. Ne? Und das macht natürlich ziemlich zu schaffen. Und wenn du dann natürlich einen vollen Kalender hast, du aber keine Leute hast, bestimmte Formate gar nicht mehr funktionieren, weil bestimmte Zielgruppen nicht mehr kommen, denn schlägt das schon ganz schön zu Buche bei den Clubs.
Also ich habe zwei Themen rausgehört. Zum einen, wenn der Club voll ist, heißt es nicht unbedingt, dass das Konzert dann Gewinn bringt oder total rentabel ist für einen Club. Und Thema Arbeitskräftemangel, da werden wir bestimmt auch noch drüber sprechen, wie man dann halt Leute findet, die für die ganze Sache auch brennen. Terry, du bist in die Forschung gegangen. Du hast einen Artikel geschrieben mit Dr. Helge Kaul, der ist Professor für Markenführung und Kreativwirtschaft an der International School of Management in Hamburg. Der Titel eures Artikels lautet Krisenbewältigung durch Alltagsrelevanz, eine explorative Untersuchung von Live-Musikspielstätten. Wie Musikstätten und Clubs Beziehungen gestalten, die weit und dauerhaft in den Lebensalltag ihrer BesucherInnen hineinwirken. Da werden wir bestimmt noch ausführlich drüber sprechen. Aber was ich auch interessant fand, ihr habt einige Zahlen veröffentlicht. Zum Beispiel gab es eine Befragung der Universität Hamburg aus dem Juni 2021 zur Zukunft der Musiknutzung. Und da wurde ein Rückgang ermittelt bei den Konsumausgaben für Konzerte um 74% und speziell für Clubkonzerte waren es sogar 79%. 2021, da waren wir natürlich mitten in der Pandemie. Daher die Frage, ist die Lage immer noch so schlimm? Hat sich das alles erholt? Klang ja jetzt bei Tim und Christian relativ positiv. Oder sind die Nachwehen immer noch spürbar?
Also ich glaube, da können die Clubbesitzer mehr zu sagen und auch natürlich der Geschäftsführer des Bundesverbandes. Aber ich lese natürlich auch andere Studien und die letzte Zukunftsstudie, ich glaube von der BAT, sagt, dass gerade Clubs darunter leiden, dass dort am wenigsten für Freizeitgestaltung ausgegeben wird. Also es gibt, also in-house ist in, ja, also das Sofa ist der neue Hotspot. Und das heißt, auf Konzerte zu gehen, ist, glaube ich, immer noch da. Aber die Clubs, glaube ich, leiden sehr darunter. Also nach dem Konzert, das heißt, dieses Nachtleben leidet so ein bisschen. Und da gibt es, glaube ich, noch ein anderes Thema. Das ist die Lärmemission, die auch den Clubs da deutlich zu schaffen macht. Und ich glaube, dass Corona natürlich schon dafür gesorgt hat, dass, wie ich schon gesagt habe, dass Leute ihr Freizeitverhalten verändert haben und dass die Clubs bestimmte Zielgruppen auch einfach verloren haben. Das hast du am Anfang ja auch schon gesagt, zum Beispiel ältere Zielgruppen. Und die Frage ist, haben sie die Jungen oder holen sie die Jungen wirklich ab? Darüber werden wir heute ja sicherlich auch noch sprechen.
Um jetzt so ein bisschen negativ zu orakeln, wenn jetzt nicht mehr alle Leute oder die Leute, die früher in den Club gegangen sind und die Altersgruppen, die früher in den Club gegangen sind, in die Musikclubs gehen, was würden wir denn da langfristig verlieren an gesellschaftlicher Relevanz und auch an Lebensgefühl? Terry, erzähl du doch mal.
Also wenn man den Leuten glaubt, die wir befragt haben, dann verliert man ein zweites Zuhause, man verliert seinen Sehnsuchtsort und man verliert einen Treffpunkt. Und ich glaube, da liegt auch ganz viel, wo wir Potenziale schöpfen können. Ich glaube ja, dass Clubs viel mehr als Kontakthöfe der Moderne wahrgenommen werden sollten. Und ich glaube, dass, ich mache mir gar keine Sorgen um Clubs. Ich glaube nur, dass Clubs die ganzen Potenziale nicht schöpfen, die da so rumliegen. Also indem sie sich nämlich mit Themen wie Diversität beschäftigen, weil ich nicht glaube, dass unser Publikum in den Clubs wirklich divers ist. Und ich glaube auch, dass sie sich mehr mit den Communities beschäftigen könnten, die und mit ihrer Marke, um noch mehr Strahlkraft zu bekommen und so mehr Alltagsrelevanz für Publikum zu bekommen. Aber wenn sie nicht mehr da wären, wovon ich nicht ausgehe, dann geht natürlich etwas ganz Wert, eine Herzensangelegenheit geht verloren.
Mhm. Hier beim Nachtclub Überpop ist es schöne Tradition, dass die Gäste auch Songtitel vorschlagen. Wir haben beim Hin- und Her-Mailen vorab auch schon ein bisschen überlegt, was wir für Songs spielen könnten. Christian, du hast in den Raum geworfen, You've Lost That Loving Feeling von Elvis. Warum? Ist dieses Gefühl verloren gegangen? Kommt es zurück? Können wir hoffen?
Vielleicht erstmal, warum ich Elvis gewählt habe, weil ich die Stimme schöner finde als die Righteous Brothers, aber das wird wahrscheinlich zu einem Shitstorm hier bei NDR führen. Nein.
Vielleicht gibt es auch verschiedene Lager, würde
ich
mal sagen.
Ja, ich glaube auch. Aber tatsächlich, als du angefragt hattest zu dem Thema, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, und das betrifft ja mehrere Ebenen, ne? Du hast einmal dieses Publikum, die bestimmte Generationen, die jetzt sagen, jetzt nochmal abends im Club und ach, das ist doch alles teuer geworden und so. Nee, ach, ich bleib mal lieber jetzt zu Hause und das zweite Wohnzimmer geht langsam flöten. Du hast dann das aber auch bei diesem Thema Fachkräftemangel oder Nachwuchs und so weiter, wo ja gerade auch immer diese Diskussion herrscht, so Gen Z, muss man darauf einschlagen? Finde ich nicht. Und ich glaube, heute Morgen habe ich mir gedacht, ach, vielleicht ist dieser Titel, es ist ein super Song, aber die Liebe ist ja bei vielen immer noch da. Ne? Also wenn ich Musikfan war, dann höre ich zu Hause auch noch Musik. Und ich glaube auch nicht, dass die Gen Z kulturfern ist oder ganz andere Sphären bezieht. Sie haben halt andere Ansprüche, die man einfach akzeptieren muss und mit umgehen muss. Und so von daher aber trotzdem, also dieser Song war zu dem Zeitpunkt, als du mich angefragt hast, so im Kopf und hat auch vieles so ein bisschen auch schon ausgestrahlt. Tatsächlich würde ich das jetzt schon ein bisschen wieder zurückrudern.
Ja. Ich würde sagen,
aber
wir
freue mich trotzdem, riesig.
Wir hören ihn jetzt. Hier ist Elvis und zwar zusammen mit dem Royal Philharmonic Orchestra.
You never close your eyes anymore when I kiss your lips. There's no tenderness like before in your fingertips. You try hard not to show it, baby. But baby, 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 I know it. You lost that love. No tenderness in your eyes when I reach out for you. Girl, you're starting to criticize every little thing that I do. It makes me just feel like crying. Cause baby, something beautiful's dying. You lost that loving feeling. Whoa, that loving feeling. You lost that loving feeling. Now it's gone, gone, gone.
Elvis und das Royal Philharmonic Orchestra. You've lost that loving feeling. Ja, ist das liebende Gefühl verloren gegangen in Bezug auf die Clubkultur oder wird es gerade wieder erweckt? Darüber reden wir hier beim Nachtclub über Pop mit Clubkulturexpertin Terry Krug, mit Christian Ordon von der Livecom und mit Tim Peterding vom Knust. Es geht ja auch darum, Leute zu begeistern für Clubkultur und auch unterschiedliche Leute zu begeistern, auf ein Konzert zu gehen. Tim, was kommen eigentlich so für Leute bei euch ins Knust? Wie setzt sich das Publikum da so zusammen? Ist wahrscheinlich ja auch von Konzert zu Konzert unterschiedlich, nehme ich mal an.
Total. Also wir merken natürlich so, dass wir wahnsinnig viel altes Stammpublikum noch haben, so die durch immer wiederkehrende Bands auch immer wieder gerne zu den Konzerten kommen. Da merken wir aber halt auch, das würde ich auch nochmal unterstützen, was Christian gesagt hat, dass da gerade bei einer gewissen Altersklasse auch echt viele mittlerweile zu Hause bleiben und wir die dann irgendwie, ich weiß nicht, ich hoffe nicht dauerhaft verloren haben, aber wir merken da, also man kann es wirklich sehr gut sehen, wenn man halt einfach die Jahre vergleicht mit der gleichen Band, dass auf einmal in einem Jahr halt nur noch die Hälfte der Leute kommen. Und andersrum ist aber das Programm gerade so bunt wie noch nie, weil wir auch irgendwie angefangen haben, so aus der Not eine Tugend zu machen und neue Communities zu erschließen, was wir einfach als sehr wichtig empfunden haben, neue Leute aufs Knust aufmerksam zu machen und arbeiten dann sehr viel ganz eng mit unterschiedlichen Communities zusammen. Sehr viel gerade mit der südamerikanischen Community oder auch mit der türkischen Community oder Nahost, würde ich mal sagen. Und das ist wirklich total spannend zu sehen, weil da einfach gerade, wenn sich dann unterschiedliche Communities mischen, deutsche oder türkische, da einfach so ein unfassbares Potenzial ist, was voneinander zu lernen, was Schönes irgendwie mitzunehmen, Vorurteile abzubauen und gemeinsam Musik zu genießen. Das ist einfach ja für mich auch das Schönste an dem Job.
Also das heißt, Repräsentanz auf der Bühne führt dann auch zu Repräsentanz und Diversität im Publikum.
Total, ja.
Ja, 1:1 Rechnung. Total. Terry, du hast einen Workshop gegeben zu Audience Development, also zu Publikumsentwicklung, auf dem Reeperbahn-Festival dieses Jahr. Grundlage war der Forschungsartikel, da haben wir ja gerade schon kurz drüber gesprochen. Was hast du da für Rückmeldungen gekriegt von den Teilnehmenden? Warum vielleicht das Publikum nicht mehr kommt? Warum nur bestimmte Leute kommen? Wie sieht das aus?
Also ich habe immer das Gefühl, die sind sehr ratlos, um ehrlich zu sein, wenn man mit denen spricht. Es geht eigentlich immer mehr um ihre Probleme als um die Probleme der BesucherInnen, sondern es geht darum, dass es Kostensteigerungen gibt, dass jetzt Corona-Soforthilfen zurückgezahlt werden, dass Steuerrückzahlungen sind aufgrund der Überbrückungshilfen. Und was immer in meinen Workshops, das war nicht der erste, ich habe den vorher auch schon in anderen Rahmen gegeben, immer wieder bei den Leuten auffällt, ist, dass sie sich nicht mit ihren Zielgruppen beschäftigen. Dann weiß man auch nicht, warum die nicht kommen.
Was rätst du denen denn dann?
Das dringend zu tun.
Also ich bin aber immer, wie?
Ja, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also das Erste ist immer, das fragen mich dann die BesucherInnen auch, wie mache ich denn das? Naja, am Tresen wäre mal für mich der erste Touchpoint, so nennt man das, wo ich auf meinen Gast treffe, auf meine Gäste treffe und fragen kann. Ich kann aber auch natürlich digitale Daten auswerten über mein Ticketverkäufe, um zu wissen, wer kommt eigentlich. Ja, aber vor allen Dingen kann ich Leute fragen, warum kommst du hierher und was macht es so besonders? Ja, was wünschst du dir mehr von mir? Also geh ins Gespräch, wenn du wissen willst, warum Leute zu dir kommen. Und wenn du wissen willst, warum Leute nicht kommen, dann geh raus, geh an Orte, wo du deine Gäste vielleicht nicht auf den ersten Blick vermutest und frag sie dort, warum sie jetzt lieber auf den Isemarkt gehen. Christian meinte gerade, der wäre so voll und nicht mehr abends in den Club kommen.
Christian, der Workshop zu Audience Development, den Terry gegeben hat, der war ja im Auftrag oder in Zusammenarbeit mit der Livecom. Du bist der Geschäftsführer. Bei den Clubbetreibenden herrscht da auch noch so ein bisschen so eine Vor-Corona-Routine? Hat man sich da vielleicht auf manchen Themen auch ein bisschen zu lange ausgeruht? Und jetzt ist es irgendwie durch diesen großen Break der Pandemie plus Inflation plus Kostensteigerung einfach so ein wahnsinniger Druck, auch handeln zu müssen und was verändern zu müssen.
Also ich glaube, Corona war da schon ein ziemlicher Brandbeschleuniger. So, ne? Also es gab bestimmte Entwicklungen, die waren vor Corona auch schon sichtbar. Die haben wir beispielsweise aus Deutschland erstmal in Großbritannien gesehen. Monopolisierung, Verdrängung von Clubs aus den Innenstädten und so weiter. Klar war das immer ein Thema. Gerade beim letzten Thema arbeiten wir schon seit über 10 Jahren dran. Aber trotzdem, wie gesagt, dann kam Corona und auf einmal musste man sich jetzt mit Themen beschäftigen. Und wir führen relativ oft Umfragen in unserer Mitgliedschaft durch und auch dieses Thema, wie kriegen wir unsere Leute zurück? Also nicht nur Personal, sondern auch Publikum war schon ein hohes, großes Thema. Vor allen Dingen die ganzen Nachwuchsformate, ne? Also Newcomer oder experimentelle Geschichten. Die kosten ja eigentlich für die BetreiberInnen meistens mehr Geld. Ne? Also man bezahlt ja eigentlich mehr, weil man da eine gewisse Leidenschaft für hat und will das dann irgendwie durchsetzen. Und das holt man sich dann entweder durch eine Party wieder rein oder einen größeren Act.
Das heißt, so. Die Clubs betreiben da auch Aufbauarbeit, indem sie halt diese NewcomerInnen-Konzerte veranstalten.
Gerade die und vor allem die ganz kleinen. Ne? Also wir sprechen in Deutschland von 1800 Musikspielstätten und über die Hälfte davon sind wirklich kleine Musikspielstätten mit einer Kapazität von bis zu 500 Personen. So, und das sind so Kapazitäten, da weißt du, selbst wenn der Laden ausverkauft ist, machst du da keine Mark mit, sondern das läuft halt einfach nur mit einer Menge Herzblut und oder einem guten Businessplan, wenn der denn vorhanden ist, wie du das Geld dann irgendwie wieder reinbekommst. Aber bei den meisten ist es halt nicht so. Da muss dann wirklich geschaut werden, das ist wirklich eher so eine Herzblutgeschichte. Ich würde gerne auf ein Format von Terry eingehen, weil ich habe das vorgestern gesehen und ich fand das so ganz, ganz großartig. Also ich bin dabei, man muss eigentlich viel mehr das Publikum fragen und eigentlich auch die Nichtbesucher, gibt es ja auch diesen Nichtbesucherbegriff in der Wissenschaft. Und da hatte mir jemand aus Antwerpen gesagt, die haben jetzt gezielt junge Leute an Universitäten angefragt, so wo geht ihr in den Club, warum geht ihr nicht in den Club, was stört euch da und so weiter und so fort, haben dann ein Konzept geschrieben, haben geguckt, woran liegt es und wenn es Probleme mit der Stadt waren, weil Flächen gefehlt haben für Open Airs oder so weiter, hat man denn alle zusammengeholt in die City Hall, hat das mit der Verwaltung und den Stadtoberen diskutiert und geschaut, wie kriegen wir das hin, weil die wissen natürlich, was haben sie an der Clubszene vor Ort, natürlich wissen, wollen sie auch die Attraktivität der Stadt voran haben. Und das endete denn damit, dass diese Veranstaltungen in einem Rave stattfanden. Ne? Also die Kids, die Veranstalter und die Verwaltung sind dann da zusammen abgegangen. Fand ich ganz weit vorne. So gebe ich auch direkt so das Format.
Ja, Rave im Rathaus Hamburg können wir jetzt schon mal einen Wunsch schicken. Wir hören jetzt hier nochmal Musik beim Nachtclub über Pop. Und zwar von einer Künstlerin, die Tim ausgesucht hat, Gayesu Akyol. Ein Song aus dem Jahr 2018. Los geht's.
Yatırır adamı hop falakaya Dere gibi akan dertte yüzeriz Uçuyoruz evet çünkü güzeliz Tekrarlı hayal hakikattir Ölüm var mı yoksa bir rüya mı Derdim derdine ortak olsun Aşk şarabı Thank you.
rock'n'roll istikrarlı hayal hakikattir. Ölüm var ve bu bir rüyadır.
Gayesu Akyol hier beim Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikrofon. Eine türkische Singer-Songwriterin, Produzentin und audiovisuelle Konzeptionskünstlerin. Wir reden über die Lage der Live-Musik, der Musikclubs und Festivals. Wie entwickelt sich das Publikum? Wie entwickeln sich die Teams? Mit dabei im Studio Beraterin Terry Krug, Christian Ordon von der Livecom und Tim Peterding, Booker beim Knus. Tim, du hast den Song mitgebracht von Gayesu Akyol. Inwiefern steht die Künstlerin so für die Arbeit, die ihr im Knust leistet?
Also Gayesu Akyol war für uns immer irgendwie eine, oder das heißt immer, aber eine super wichtige Künstlerin, wo wir irgendwie so einen Richtungswechsel mal gewagt haben, so ein bisschen über den Tellerrand geschaut haben. Ich glaube, wir haben 2019, haben wir sie das erste Mal nach Hamburg gebracht und einfach ein Experiment gewagt mit türkischer Musik und irgendwie so ein bisschen anzufangen, an der Community anzuknüpfen. Also mein guter Freund Sebastian Reier, der damals im Groove City Record Store gearbeitet hat, der hat mich so ein bisschen an türkische Musik rangeführt und das ganze Universum mal versucht begreiflich zu machen, was da irgendwie seit mehreren Jahrzehnten für tolle Musik gemacht wird. Und genau, dann haben wir eigentlich angefangen, Events für die türkische Community zu machen, aber nicht explizit für die türkische Community, weil unser Ansatz war immer, dass wir die Communities halt mischen, dass halt Deutsche und Türken zusammen feiern. Und das ist eigentlich total gut aufgegangen, sodass wir da auch eine ganze Reihe draus gemacht haben, die sich mittlerweile, also die sich Acid Anatolia nennt. Das geht so ein bisschen um elektronische anatolische Musik und darüber hinaus und natürlich nicht nur anatolisch, sondern auch vieles aus dem Nahen Osten und Mittleren Osten. Und man merkt halt auch so in der Musikentwicklung, dass sich da so die Welten auch gerade so ein bisschen annähern zwischen West und Ost und Musik da das optimale Bindemittel ist, um die Menschen zu verbinden. Das einfach funktioniert wie ein Klebstoff.
Schön. Ja, Terry hat ja auch gerade schon gesagt, man soll mit den Menschen reden, die in die Clubs gehen oder in die Clubs gehen sollen. Habt ihr da bestimmte Kommunikationskanäle neu aufgemacht, um dann die Communities auch zu erreichen? Oder ist dann so eine Künstlerin so populär, dass sich das eh irgendwie rumspricht?
Also nee, es ist tatsächlich so ein bisschen Operation am offenen Herzen. Man versucht natürlich irgendwie als Club auch viel zu experimentieren und guckt natürlich, wo so ein bisschen Musikströmungen entstehen. Also die Künstlerin hat mich irgendwie immer fasziniert oder wir als Knus hat uns hier immer fasziniert und genau, haben letztendlich einfach erstmal nur die Qualität beurteilen können und gucken können, was daraus entstehen kann. Und ja, das ist letztendlich eigentlich auch ganz gut aufgegangen, würde ich sagen.
Dir müsste doch das Herz aufgehen, ja, mir als geht das Herz Expertin total für Publikumsentwicklung.
Mir geht das Herz sehr auf, wenn Tim erzählt. Und ich würde mich so freuen, wenn Tim und seine MitstreiterInnen das strategisch angehen würden. Weil ich glaube, ihr macht es richtig, ihr macht alles richtig, ihr macht Experimente, ihr sucht neue Communities. Nachdem ihr gemerkt habt, Corona hat uns Publikum genommen, wir müssen losgehen und wir müssen sie suchen, das tut ihr. Aber ich glaube, dass es noch einfacher fallen würde, wenn man da strategisch dran gehen würde, wenn man eben wüsste, welche Beziehungen gibt es eigentlich so in einem Club. Nämlich, dass einmal die Marke den Club gibt, ne? Das ist immer so schwierig, das Wort Marke im kulturellen Bereich zu nutzen, aber ihr seid ja eine Marke als Knus, man kennt euch auch über die Grenzen von Hamburg hinaus und ihr habt eine Beziehung zu euren Besuchern und wichtig, eure Besucher haben aber auch untereinander Beziehungen, ja, und es gibt aber auch nochmal die Beziehung zwischen Besucher und Community. Und wenn man man die mal auseinanderklabüstert, ich komme gern vorbei, ich glaube, da wüsstet ihr noch mal zielgerichteter, welche Maßnahmen man treffen könnte, um wirklich ganz nachhaltig daran zu gehen. Und da ist nicht nur Musik, glaube ich, ein Kriterium, nach dem man vorgehen sollte. Aber auch das hast du super gesagt, das ist der Klebstoff. Aber ich glaube, man kann da noch ein bisschen mehr drumherum schmücken.
Das kann man auch, gebe ich dir total recht. Und wir arbeiten natürlich, also ich habe es natürlich sehr knapp umrissen, wir arbeiten auch sehr eng mit den Communities zusammen. Wichtig ist eigentlich, glaube ich, wenn man sich sowas Spezielles aussucht, dass man sich erstmal so ein paar, in Anführungszeichen, Klassensprecher sucht, die vielleicht auch so ein bisschen den Draht in die Community haben, die vielleicht Musik interessiert sind, vielleicht sogar selber Veranstalter sind, mit denen man dann zusammen sowas aufbauen kann. Und das genau machen wir jetzt eigentlich auch mit relativ vielen, aber schon mit einigen Communities. Das ist so eigentlich der Weg, der für uns ganz gut funktioniert hat im Knust.
Und dadurch wirkt es authentisch, weil ihr das mit den Leuten zusammen macht. Und genau. Ich glaube, ohne das funktioniert sowieso nicht.
Terry, nochmal nachgefragt, du als Expertin für Publikumsentwicklung, also Tim und sein Team, die haben ja auch so ein ganz großes Erfahrungswissen, arbeiten auch intuitiv, qualitativ, überzeugt uns zum Beispiel die KünstlerInnen. Dann gibt's aber ja auch sowas wie knallhartes Marketing, Datenanalyse. Was empfiehlst du da? Also wie sollte das ineinander greifen oder ist das überhaupt ein Faktor?
Also ich glaube, dass Marketing sehr, sehr wichtig sein kann sehr, sehr wichtig für einen Club ist und dass man in der Vergangenheit immer gesagt hat, Igitt, das machen wir nicht, ne? Weil da verkaufen wir ja. Ne? Das ist ja Verkaufe. Marketing ist immer Verkaufe. Und da die meisten Clubbesitzer eindeutig intrinsisch motiviert sind, haben sie immer gesagt, mir geht's ja nicht ums Geld. Und deswegen ist Marketing böse, weil das macht ja Mercedes und jetzt nenne ich hier Marken. Also alle anderen bösen Marken machen das. Die kannst du ja rausschneiden, die ich gerade genannt habe. Aber ich glaube, sich an solchen Techniken des Marketings zu bedienen, wäre auf jeden Fall sehr schlau, weil warum nicht das tun, was woanders funktioniert, ja? Weil wir haben vorhin gerade gesagt, Clubs sind gesellschaftlich relevant, sie sind Schutzräume für Minderheiten, für die LGBTQ-Gemeinschaft, wir brauchen die und deswegen müssen wir die stärken und das heißt, wir müssen die Marke stärken und die Relevanz stärken und das geht, indem man eben nicht nur den reinen Programmaspekt berücksichtigt, nämlich den kulturellen, also das Kulturprogramm, sondern indem man sich die Venue anguckt und sich überlegt, was brauchen Leute, ja, und wenn man BesucherInnen befragt, sagen sie, sie wollen spezielle Nischen haben, sie wollen Rückzugsorte haben, auch im Club, sie wollen sich unterhalten. Viele gehen gar nicht nur wegen der Musik dorthin, sondern sie gehen dorthin, um jemand anders zu treffen. Und das heißt, wir brauchen also diese Räume und die gehen natürlich dorthin, wenn ich meine Community dort vermute, vermute ich Menschen mit den gleichen Werten. Das heißt, ich traue mich dorthin, auch alleine. Ich lerne dort neue Leute kennen. Wir sind wieder beim Kontakthof, ne, analog, ja. Und die, das müssen wir, dafür müssen wir sorgen. Und das findet natürlich nicht unmittelbar vor der Bühne statt, wenn ich mit 130 Dezibel Bescheid werde, sondern da brauche ich andere Räume, in denen ich das schaffen kann.
Also wir begreifen uns auch schon als Promoter gerade so, also ne, wie der Begriff schon sagt, so wir bewerben unsere Konzerte in einer, also ne, auch natürlich mit gewissen Marketing-Tools und auch gerade wenn du dann irgendwie anfängst, so neue Musikströmungen zu entdecken, da musst du ja letztendlich wahrscheinlich erstmal in Vorleistung gehen, damit das überhaupt erst bekannt werden kann oder sich verbreiten kann, sage ich mal so. Also da begreifen wir uns auch schon, wie schon gesagt, als Promoter.
Werdet noch mehr Host.
Ich möchte gern Christian noch mit ins Boot holen, als Geschäftsführer der Livecom, also im Endeffekt ja der Bundeslobbyverband für die Clubkultur, für die Musikclubs. So, jetzt nach der Politik zu rufen, ist ja immer erstmal relativ pauschal und einfach. Aber es gibt ja auch ganz konkret Kämpfe, die ihr richtig ausfechtet. Zum Beispiel, dass Clubs als Kulturorte anerkannt werden. Also da sind wir ja auch bei dem, was Terry gerade beschrieben hat, dass es eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion hat. Wie könnte das auch noch weiter dazu führen, wenn diese Anerkennung stattfindet als Kulturorte, dass darüber auch noch weiter Publikum angezogen wird?
Naja, ich würde das Publikum erstmal hier hinten anstellen, weil hier geht es tatsächlich erstmal um den Club und die Entwicklung in den Städten. Also gerade bei dem von dir angesprochenen Thema, die Anerkennung von Clubs als Kulturorte, das ist ein bisschen kompliziert. Das ist auch ein mega dickes Brett, wie ich hatte ja gesagt, wir sind ja schon seit 10 Jahren dran. Hat eigentlich damit zu tun, Musikclubs sind baurechtlich Vergnügungsstätten. Wir sind auf einer Ebene mit Sexkinos, mit Spielhallen und so weiter gleichgestellt. Wir unterscheiden uns aber eigentlich von einem Theater oder einer Oper im Strukturellen kaum, außer dass vielleicht bei uns der Intendant Booker heißt oder so, ne? Und das Problem ist aber bei der aktuellen Stadtentwicklung, das heißt, in Städten wird mehr gebaut, Wohnbebauung, heranrückende Wohnbebauung ist der Fachbegriff, führt dazu, dass bei der Stadtentwicklung derartige Orte, also Vergnügungsstätten, mal gerne, ja, die braucht man nicht. Die kann man mal eben schnell beiseite schieben, um dann quasi neu zu bauen. Das kann man sich bei einer Oper oder einem Theater gar nicht vorstellen. Also da werden ganz andere Diskussionen in Gang gesetzt oder es findet einfach so nicht statt. Und darin wollen wir, also da wollen wir hin. Das ist erstmal ein ganz kleiner, winziger Step, der für uns aber eine riesige Bedeutung hat. Und man muss dann tatsächlich immer noch aufklären, weil es, das muss ich noch einmal dazu ergänzen, es gab 2021 einen Entschließungsantrag im Deutschen Bundestag, der wurde von allen demokratischen Fraktionen getragen, dass Musikclubs Kulturstätten sind. Und alle so, yeah, die Sektknorken sind gefallen und so weiter. Und auf die Frage, etwas später nach der Ernüchterung kam dann so, warte mal, da ist ja noch gar nichts passiert. Also der damalige Bundesinnenminister hat das mal eben bis zum Ende der Legislatur zur Seite geschoben, dann in einer Arbeitsgruppe und seitdem liegt das da in der Verwaltung. Und die Verwaltung, muss man sagen, hat ehrlich gesagt kein wirkliches Interesse da, was neu zu machen oder was Neues anzufassen. Man muss auf der anderen Seite sagen, die Politik steht da schon sehr hinter uns. Wir sind ja damit auch mit dieser Forderung auch in den Koalitionsvertrag gekommen. Wir haben da schon wirklich gute Fürsprecher, aber es ist gerade eher dieser Kampf gegen die Verwaltung. Und wenn denn dieser Step gelänge, geht's dann einfach, ist der Kampf noch nicht vorbei, dann geht es dann noch weiter. Ne? Also da könnte man dann weiter diskutieren, wie sieht die Kulturförderung aus, weil bestimmte Kulturförderinstitutionen oder bestimmte Sachen können nur gefördert, wenn sie oder können gefördert werden, wenn sie gemeinnützig sind. Das sind natürlich die wenigsten Musikclubs. Ne? Und so weiter und so fort. Also es ist ein wirklich dickes Brett, aber wir haben gesagt, man muss einfach anfangen.
Aber so. Es ist im Endeffekt ein Kampf ja auch um gesellschaftliche Relevanz.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Hm. Wir hören jetzt nochmal Musik, kleiner Break, und zwar wieder ein Song, den Tim mitgebracht hat, El Buho mit Mirando el Fuego.
Splendid.
El Búho mit Mirando El Fuego hier beim Nachtclub über Pop mit Biggie Pop am Mikrofon. Zu Gast im Studio Clubkulturexpertin Terry Crew, Christian Ordon von der Livecom und Tim Peter Ding vom Knust. Wir reden über die Lage der Musikclubs. Und Tim, du hast den soeben gehörten Song mitgebracht. El Búho, die waren zu Gast im September 2023 bei euch im Knust. Zu 10 Jahre Cumbia im Viertel. Was passiert da und was habt ihr da für eine weitere Community erschlossen?
Ja, also die tolle Cumbia-Community in Hamburg, das ist wirklich ein Projekt, was wirklich ganz besonders Spaß macht, weil das machen wir mit der Cumbia im Viertel Crew, also wie der Name schon sagt, ein Partyveranstalter, der sein 10-jähriges bei uns gefeiert hat und die sind auch teilweise so mitverantwortlich für den Salon de Baye auf der Fusion. Irrsinnig vernetzt, so in die ganze lateinamerikanische Community und auch die Musik. Und wir haben genau ihr 10-jähriges Jubiläum bei uns ausrichten können, haben da seit einem Jahr, glaube ich, jetzt zusammengearbeitet. Und das war jetzt auch so, da haben wir ein Jahr auf diese Party hingearbeitet, die war auch super toll. Deswegen musste ich diesen Song irgendwie auch auswählen und irgendwie auch so ganz exemplarisch, weil der irgendwie zeigt, wie vielseitig Cumbia-Musik auch sein kann. So Cumbia ist eigentlich, ich würde jetzt mal ganz, Volksmusik aus Südamerika, in Anführungszeichen. Aber dieser ganze Sound wurde einfach so unfassbar toll weiterentwickelt und weiterverarbeitet, sodass diese Musik wirklich lebt. Und wir haben auch das Gefühl, dass da einfach so sehr viel Menschen einfach aus Hamburg und Umgebung dann in unseren Club kommen, um Cumbia-Musik zu hören, was mich total erfreut. So, und also da gerade bei diesen Partys merkt man es extrem, das ist wirklich so eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und das hat, ich will einfach nur so ein Zitat in den Raum werfen, so Throw Parties, not Club Nights. Und das macht es eigentlich auch aus, sodass man wirklich Partys zusammen mit den Communities macht und nicht irgendwelche Acts bucht, um den Club halt voll zu machen, wo jeder für sich alleine feiert. Und das sind so war eine tolle Party. Hat Spaß gemacht.
Diversität auf der Bühne, Diversität im Club und Diversität im Publikum. Schwappt das auch über auf das Team? Das heißt, wenn jetzt mehr Leute aus unterschiedlichen Communities in den Club kommen, könnt ihr dann Menschen aus den Communities auch begeistern, womöglich bei euch im Team zu arbeiten? Christian hatte ja das Thema Arbeitskräftemangel schon angesprochen. Da werden ja offensichtlich aus allen Ecken auch Leute gebraucht.
Ja, das passiert. Also wir haben mittlerweile spanisch sprechende Menschen bei uns hinterm Tresen oder auch türkisch sprechende Menschen, auch aufgrund dieser ganzen Aufbauarbeit. Da merkt man ehrlich, wie toll sowas funktionieren kann und so ein richtiges Schneeballprinzip ist, so dass man, ne, man fängt an und das ist halt ziemlich klein und das spricht sich einfach rum und ne, auf einmal hat man halt irgendwie Menschen aus unterschiedlichen Communities hinterm Tresen. Ist einfach toll, wie so ein Club dann auch manchmal funktionieren kann. So ein Club ist ja auch dann manchmal im Kleinen so eine kleine Utopie, so ein Raum, wie man sich den vielleicht wünschen würde. Und da kann man oftmals mit gutem Beispiel vorangehen, wie man sich vielleicht die Gesellschaft vorstellt.
Christian, als Geschäftsführer der Livecom des Bundesverbands für die Musikclubs, ist das Knust da eher eine Ausnahmeerscheinung mit diesem Diversitätsprinzip, mit diesem Ansatz, das auch so wirklich umzusetzen und nicht nur zu behaupten? Oder könnt ihr da schon jetzt auch bundesweit eine Veränderung feststellen?
Schwierige Frage. Also natürlich sind mir Clubs bekannt, wo das ähnlich gerade in Metropolen, wo das sehr divers ist. Aber natürlich gibt es halt Clubs nicht nur oder Musikspielstätten nicht nur in den Metropolen, sondern auch im ländlichen Raum. Ne? Und da versuchen wir natürlich auch mit Hilfe von Förderprogrammen wie mit der Initiative Musik, das etablierte Live 500, zu versuchen, das zu supporten, ne? dass die Bühne, dass die Artists diverser werden und so weiter und so fort. Das ist das eine. Ich glaube aber auch, uns bleibt gar nichts anderes. Also man kann sich der ganzen Sache gar nicht verwehren. Ich war jetzt vor ein paar Wochen bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer und die sprechen davon, also wir brauchen die Migration. Wir brauchen pro Jahr 400.000 Menschen. Und das sind nicht nur Fachkräfte, sondern das sind, ich hatte es ja anfangs gesagt, wir brauchen Leute, wir brauchen Bäcker, wir brauchen Straßenbahnfahrer, wir brauchen Leute hinterm Tresen etc. etc. Und da eine... Also wir müssen uns da öffnen. Also das geht gar nicht anders. Und ich glaube, die Clubszene oder die Live-Musikszene ist da sowieso schon sehr offen. Aber na klar, wir sind ja, ist da immer Bewegung drin. Und auch wir stehen vor riesigen Transformationsprozessen, die man sich aber auch annehmen muss. Ich glaube, das zeichnet sie aus. Also ich glaube, Clubszene war schon immer progressiv. Aber natürlich schwierig. Also ich glaube, es ist eine riesen Herausforderung. Auf jeden Fall.
Terry, du hast ja als einen Schwerpunkt Transformation tatsächlich auch in den Workshops, die du gibst. Spielt das da auch mit rein, das Thema Diversität im Publikum und auch was die Teams angeht in den Clubs?
Naja, das wäre ja, also ja, du meinst in dem Workshop, den ich auf dem Reeperbahn-Festival gegeben habe.
Genau.
Letztendlich spielt das da eine Rolle, wenn wir über Potenziale sprechen. Ja, wo gibt es noch Leute, die in die Clubs kommen können? Oder wo gibt es Leute, die in den Clubs arbeiten können? Dann spielt das Thema auf jeden Fall eine Rolle. Aber ich finde, es muss für Clubs eine Rolle spielen, weil wir müssen diese Kultur erhalten, die so wichtig ist. Da sprechen wir ja die ganze Zeit, die ein sozialer Klebstoff für uns ist, die Menschen open minded macht, ja, sage ich mal, weil wenn wir uns unsere Welt angucken, brauchen wir davon mehr als Fachkräfte. Die Fachkräfte sind mir relativ humpe, sondern ich möchte Leute, die unsere demokratischen Werte respektieren, und das tun wir in unseren Clubs, und das geben wir so wahnsinnig weiter, und wir müssen mit denen gemeinsame Erlebnisse schaffen, wir müssen kollektive Erlebnisse schaffen, die uns daran erinnern lassen, wie schön es gemeinsam war, ne? Mit Menschen jeglicher Kultur, egal welches Geschlechts, ja, das sind doch die Dinge, die Clubs tun müssen, und das sind die Potenziale, die sich natürlich mit all diesen Gruppen nochmal auftun, und da geht es darum, da strategisch ranzugehen, und das knust, ich feiere dich heute echt, Tim, ne? Ich finde, das macht dir toll, und das sollten mehrere Leute so machen. Und wenn du, Christian, davon redest, dass wir gerade im ländlichen Raum vielleicht noch nicht so weit sind, ich meine, da sind sie doch, die vielen Migranten, die auch auf dem Land leben, ja. Die müssen wir reinholen, damit wir den ländlichen Raum stärken und sie nicht denen überlassen, die vielleicht nicht so open-minded sind, wie wir das sind, die hier sitzen.
Das ist ein wunderbares Schlusswort für diese Sendung. Unsere Zeit neigt sich dem Ende. Vielen Dank, Terry, dass du da warst.
Gerne.
Danke, Tim vom KNUS. Merci.
Danke.
Und vielen Dank, Christian. Ich habe mir zum Abschluss einen Song ausgesucht von Whirlpool Productions, From Disco to Disco. Ich habe im Vorgespräch mit Christian gelernt, Disco ist ein aufgeladener Begriff, weil man immer noch offiziell offensichtlich unterscheidet zwischen Disco und Musikclub. Vielleicht kannst du das noch ganz kurz ausführen, wenn es nicht zu bürokratisch wird.
Okay, ich versuche es. Es ist natürlich, Wording ist immer alles, ne? Also wie man was sagt, und tatsächlich medial, aber auch in den politischen Gesprächen ist der Club natürlich immer entweder die nur Ärger machen, die laut sind, und oder man assoziiert einfach Großraumdiscos, wo die Musik hintereinander weggespielt wird, aber dieses kulturelle Booking, dieser künstlerische Ansatz gar nicht so vertreten ist. Ne? Also man spielt Musik, damit viel getrunken wird, und nicht so jetzt wie am Beispiel wie vom Knust, dass da schon eine Menge Hirnschmalz hinter ist. Ne? Also wie kann ich nachhaltig da was aufbauen, wie kann ich Communities gewinnen und so weiter und so fort. Und von daher ist es bei uns gerade so ein bisschen, wir müssen da so ein bisschen versuchen, das beim auf dem Wording zu achten.
Und Disco wird dann als reine Vergnügungstanz.
Ja, Getränke abverkauft, leider ja so. Ne?
Aber obwohl das ja eigentlich so ein Sinnbild für Ausgekultur ist.
Natürlich.
So verstehe ich es dann zumindest.
Ich bin ja auch auf dem Land groß geworden, auch ich war in einem Großraumdisco und war für mich da, wo ich meine Freunde getroffen habe, getanzt habe und abgegangen bin und abgestürzt bin. Aber das ist natürlich nochmal trotzdem was anderes, als wenn ich hier ins Knust gehe oder in jeden anderen Hamburger Club. Genau.
Wir hören jetzt diesen Song. Vorher möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Thorsten Schmidt an der Technik. Biggie Pop am Mikrofon sagt Ahoi und Tschüss mit Whirlpool Productions aus dem Jahr 1996, From Disco to Disco.
No way out.